They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Di Cresti und wir haben es gerade im Off schon einmal kurz gesagt. Winter is coming, hat der Kollege Schubert gerade gesagt. Ich sitze hier im Hoodie in der Aufnahme und habe mich gerade gefragt, wann ich denn das letzte Mal im Hoodie in meiner Wohnung aufgenommen habe. Es ist ganz schön kühl geworden, zumindest hier im beschaulichen Balingen, und ich habe gehört, gerade im nicht ganz so beschaulichen Big City Dessau auch. Deswegen, Julius, ganz klassisch, die Frage an dich. Julius Schubert sitzt mir natürlich virtuell gegenüber. Was hast du an?
Wir müssen aufpassen, dass wir hier kein Ü18-Podcast auf einmal kennzeichnen müssen irgendwo.
Das wird dann eine Supporter-Folge irgendwann.
Ich habe eine kurze Hose an, aber einen Hoodie obenrum.
Ich auch, genau gleich.
Ja, wir sind einfach, wie bei unseren Basketball-Takes, auch hier auf einer Wellenlänge. Nein, hier ist auch arschkalt, also wirklich der Umschwung von Sonntag auf Montag waren hier 30 Grad auf 18, wie wahrscheinlich in großen Teilen der Republik. Schade, ich bin großer Fan des Sommers und ich bin immer wieder schockiert, wie viele Leute sich freuen, dass der Herbst da ist.
Ja.
Ich kann nicht so richtig nachvollziehen, wie du im Sommer durch die City läufst, abends 21.30 Uhr, es ist noch so halb hell, du kannst im T-Shirt chillen, läufst an Bars vorbei, wo Leute draußen sitzen, und du denkst dir so, Alter, ich kann es kaum erwarten, dass wieder Mitte Oktober ist, dunkel um 18.30 Uhr und kalt. Aber ja, das muss jeder selber wissen. Ich bin sehr, sehr großer Fan des Sommers und der ist anscheinend leider vorbei und wird auch nicht wiederkommen, wenn man den Vorhersagen glauben darf. Aber ansonsten geht es mir, abgesehen davon, wunderbar.
Das freut mich riesig, und wir hatten letzte Woche ja die großen News, dass es ab sofort möglich ist, uns über Patreon zu unterstützen. Und da möchten wir an der Stelle direkt vorweg einmal kurz ein riesiges Dankeschön aussprechen. Es sind inzwischen schon ein paar von euch zusammengekommen, die sich dazu entschieden haben, das zu tun. Das direkt in der ersten Woche, sogar auch schon bevor die erste Supporterfolge online war, was inzwischen der Fall ist. Deswegen natürlich hier auch nochmal gleich der Hinweis. Aber bevor wir dazu kommen, erstmal vielen, vielen, vielen Dank an alle von euch, die literally die Day-One-Believer, die Day-One-Supporter sind. Das wissen wir sehr, sehr zu schätzen. Und wir hoffen natürlich, dass wir euch mit dem Zusatz-Content, mit dem Supporter-Content zufriedenstellen können. Und Stichwort Supporter-Content, die erste Supporter-Folge ist online gegangen diese Woche. Was haben wir denn da besprochen? Das ist so ein Werbesegment, so richtig steif, so Tatort-geschauspielert. Was haben wir denn da besprochen, Julius?
Wir haben über die unter- und überbewertetsten Moves der 2024er Offseason geredet. Wir haben jeder ein paar Kandidaten mitgebracht, ein paar Honorable Mentions, und dann am Ende des Tages jeder jeweils unseren Kandidaten für den unterbewertetsten Move und überbewertetsten Moves des Sommers vorgestellt. Es sind ein paar sehr coole Kandidaten dabei gewesen. Auf beiden Seiten ein bisschen kontrovers wurde es ab und zu. Sehr schöner Austausch. Wir sind am Ende, glaube ich, bei 53 Minuten gelandet. Also auch knackig für eine Supporter-Folge. Ja, wir haben euch das natürlich jetzt auch hier in die Folgenbeschreibung wieder reingehauen. Lässt sich hören direkt auf Patreon oder dann halt mit dem dort verknüpften RSS-Feed dann entsprechend überall, auch auf Spotify und Apple Podcasts und wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Das war unsere allererste Supporter-Folge. Die nächste erscheint dann in anderthalb Wochen. Da haben wir uns schon ein sehr cooles Thema überlegt, was wir jetzt aber noch nicht verraten wollen, und dann geht es dann auch direkt im Anschluss dann weiter mit dem ersten Supporter Mailbag. Also steht einiges an. Ich kann mich da Lorenzo nur anschließen. Wir sind sehr positiv überrascht, wie nice das ankam, wie viele sich jetzt schon gefunden haben, wie viele da Bock drauf haben, wie viel Vertrauen uns da auch im Voraus geschenkt wurde. Wir wissen das sehr, sehr zu schätzen, dass wir hier dann unterstützt werden, und sind natürlich super dankbar für jeden, der sich da noch anschließt und der Bock hat, Teil der Double Step Back Supporter Community zu werden. Unser Patreon auch unten in der Folgenbeschreibung zu finden, da dann mit den verschiedenen Stufen. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen.
Mehr gibt's nicht zu sagen. Komm, schaut da rein. Ich kann mich wiederum auch dir nur anschließen. Ich fand die erste Supporter-Folge sehr cool. So ein richtiger Hot-Take war, glaube ich, nicht dabei, aber wie du sagst, hier und da ein bisschen kontrovers, auch Dinge, die man vielleicht nicht so hundertprozentig auf dem Schirm hat, also gerade bei den überbewertetsten Moves, erinnere ich mich, hatte ich deinen Platz 1 nicht richtig auf dem Schirm und du meinen Platz 1 nicht richtig auf dem Schirm.
Es gab also generell keine Doppelung, ja.
Ja, gab gar keine Doppelung, ne? Also ja, auch mal ein bisschen um die Ecke gedacht, also wir können es euch nur ans Herz legen, hört da mal rein, patreon.com/doublestepback, Link in der Folgenbeschreibung. Wenn ihr ein paar Euro übrig habt und wenn ihr Bock habt, mehr Content von uns zu hören und uns dabei zu unterstützen, dann sind wir da sehr, sehr dankbar für. Und die zweite Sache, Double Stepback hat jetzt einen eigenen Instagram-Account, wo sich auch am ersten Tag des Bestehens schon ein kleines Grüppchen an Followern zusammengefunden hat. Die 100er Schallmauer haben wir direkt am zweiten Tag, also am ersten Abend nach Launch quasi, geknackt. Auch das verlinken wir mal in der Folgenbeschreibung, wenn ihr Bock habt, da reinzugucken. Da wird es extra Content geben, Blicke hinter die Kulissen. Und da werdet ihr up-to-date gehalten mit allem, was irgendwie mit Double Stepback zu tun hat. Also auch da gerne mal vorbeischauen, gerne rein folgen, wie man heutzutage so schön sagt. Und ja, ich glaube, dann können wir loslegen mit unseren Top 10 Spielern, beziehungsweise ja, Top 12, wenn man so will, weil wir ja letzte Woche damit beendet haben, dass wir über Kevin Durant gesprochen haben. Wir hatten dann noch über Jalen Brunson gesprochen, hinten raus. Und Kevin Durant war tatsächlich mein letzter Spieler sozusagen. Also Durant war mein Platz 13, bei dir war er auf 12.
Und war meine
auf 11. Ah, okay. Und meine Top 12 wird dann jetzt heute noch besprochen. Das heißt aber, du hast einen Spieler niedriger, auf 13 vermute ich.
Vielleicht können wir ja beide einfach nochmal durchsprechen, ganz kurz, für alle, die es nicht mehr so auf dem Schirm haben oder eventuell den ersten Teil der Top 20 gar nicht gehört haben. Ich habe auf 20 Maxi gehabt, auf 19 Kawhi Leonard, auf 18 Halliburton, auf 17 Morant, auf 16 Butler, 15 Mitchell, 14 Davis, 13 Booker. Über die beiden werden wir jetzt gleich noch ausführlicher reden, weil sie in deiner Top 10 sind. Auf 12 habe ich Brunson und auf 11 habe ich Kevin Durant.
Ich hatte auf 20 Zion Williamson, auf 19 Paul George. Das waren meine beiden Abweichungen von deiner Top 20. Bei dir wiederum Morant und Maxi, die ich nicht mit drin hatte. 18 Kawhi, 17 Jimmy, 16 Donovan Mitchell, 15 Brunson, 14 Halliburton und dann eben 13 Durant. Und bei mir geht es dann jetzt mit Platz 12 weiter. Ja, mit wem fangen wir an, ist jetzt die Frage. Also wir haben ja letzte Woche schon festgestellt, ich habe Devin Booker und Anthony Davis in der Top 10 drin und du nicht.
Genau, bei mir sind sie auf 13 und 14.
Oh wow, okay. Ja, dann würde ich sagen, lass uns doch mit den beiden anfangen. Weil wenn wir da diese kleine Diskrepanz drin haben, dann mache ich mal den Case für die beiden und du dann eventuell den Case gegen die beiden. Ich muss erstens dazu sagen, Booker, Davis und die beiden Spieler, die ich jetzt auf 11 und 12 habe, sind für mich ein Tier. Also wenn jetzt Booker hier bei mir auf 12 stehen würde oder Davis auf 12 oder auf 11, da würde ich nicht großartig drum streiten. Ich hatte dann aber bei den Spielern auf den Plätzen 11 und 12 erstens einfach nochmal etwas größere Fragezeichen. Da kommen wir gleich dazu, wer das dann ist und was diese Fragezeichen waren. Und zweitens, ich hatte Booker letztes Jahr auf 8 und AD, also ich habe AD auf 10, Booker auf 9. Ich hatte Booker letztes Jahr auf 8. AD auch schon auf 10 und ich gucke jetzt gerade mal, im Falle von Booker, ich habe Durant, hatte ich letztes Jahr vor ihm, noch in der Top 10 drin.
Ich hatte ihn auf 5, Alter.
Ja, ich hatte ihn auf 6, also Durant hatten wir letztes Jahr beide noch sehr weit oben. Ich erinnere mich, du hattest Embiid auf 6, ne? Das war unser
und ich Tauscher. Hatte Booker auf 9 und Davis auf 10, also ich hatte sie letztes Jahr so gerankt, wie du sie dieses Jahr und beide sind jetzt bei mir gefallen.
Ja, da musst du fast schon du den Case machen, warum sie gefallen sind, würde ich sagen.
Sehr, sehr gerne. Zwei Gründe. Erstens, es sind jetzt zwei Spieler in meiner Top 10 drin, die da letztes Jahr noch nicht drin waren. Einer war noch nicht drin, weil er einfach noch nicht so gut war. Und der andere war noch nicht drin, weil er noch nicht in der NBA war. So, das ist schon mal das Erste. Wir haben zwei wahnsinnige, crazy performende Newcomer mit dabei. Und ich hatte einfach eine deutlich höhere Meinung, sowohl von Davis als auch von Booker, aber gerade von Booker, vor genau einem Jahr. Startet dich vielleicht mit Davis, weil den habe ich auf 14 und Booker ja auf 13. Anthony Davis war in meinen Augen zu der Zeit, wo wir dieses Ranking letztes Jahr aufgenommen haben, der beste Verteidiger auf dem Planeten. Und er war der beste Spieler bei einem Team, was gerade in den Western Conference Finals war. Und jetzt, ich weiß, ich mache es mir hier ein bisschen einfach, ist er halt jetzt gerade, also nach dieser Saison, der zweitbeste Spieler bei einem Team gewesen, was halt in der ersten Runde rausgeht. Er ist nicht mehr der beste Verteidiger der Welt. Und es ist nicht so, dass wir wahnsinnig viel Neues gelernt haben über Davis jetzt in dieser Saison. Aber es war mal wieder eine Saison, in der sich gezeigt hat, dass er halt keine Nummer 1 ist, dass er offensiv nur funktioniert, wenn er in Szene gesetzt wird, wenn er in den günstigen Matchups eingesetzt wird, wenn er in die Position gebracht wird, Erfolg zu haben, wenn die Help-Defense abgelenkt wird, wenn er gefüttert wird. Das waren auch wieder in der ersten Runde gegen die Denver Nuggets zu viele Viertel, wo Davis nicht einen Versuch aus dem Feld genommen hat. Das war in der Regular Season teilweise auch schon ein massives Problem unter Darvin Ham. Zu viele Situationen, in denen Davis einfach nicht diesen Impact auf die Offensive hatte. Und das ist generell ein Problem, was er seine ganze Karriere schon hat und weshalb er auch nie so als echte Nummer 1 gesehen wurde. Aber ich war immer wieder verblüfft und irgendwo auch geschockt, wie einfach es war für gegnerische Defenses und vor allem auch für die Nuggets, die keine gute Defense hatten letztes Jahr, dass Davis einfach offensiv eine No-Show ist, teilweise für ganze Hälften. Und dafür musste ich ihn einfach abstrafen. Ich würde sagen, 30% dieser Gleichung sind, dass ich nicht mehr die hohe Meinung von Davis habe, wie noch im Jahr zuvor. Und 70% ist, dass halt Leute wie Brunson und die beiden, die ich jetzt in der Top 10 habe, halt einfach so krasse Saisons hatten, dass sie halt einfach vor Davis gerutscht sind und das so ein bisschen erklärt, warum er 4 Plätze bei mir gesunken ist. Bei Booker ähnlich, auch wieder beide Seiten der Gleichung. Andere Spieler haben mir einfach besser gefallen und haben Sprünge gemacht. Aber bei Booker auch hier wieder, überleg dir mal, was wir für eine Meinung von Devin Booker hatten vor einem Jahr. Da kommt er von diesem Playoff-Run, wo er zu Prime Michael Jordan wurde, gerade in der Denver-Serie, unfassbare Stats auflegt und einfach alles getroffen hat und offensiv wie einer der besten Spieler der Welt aussah. Und wir haben damals schon gesagt, so ja, das wird er wahrscheinlich nicht so halten, aber das war schon ziemlich, ziemlich krass. Und jetzt kommt er halt von einer Saison, wo sich mal wieder gezeigt hat, dass die Idee von Point Booker eigentlich schon deutlich besser ist als die Realität von Point Booker. Die ganze Team USA Experience hat für mich auch gezeigt, in was für einer Rolle er am besten ist. Und das ist halt nicht die des Point Guards und des Strippenziehers. Er hat es nicht hinbekommen, dieses Suns-Team auf seinen Schultern zu tragen, dieses Suns-Team zu einer elitären Offensive mit ihm als primären Ballhändler zu machen. Er hat mir nicht gezeigt, dass er es schafft, die Würfe zu verteilen, die Fäden zu ziehen, KD in Szene zu setzen, Beal in Szene zu setzen, die Shooter frei zu spielen, immer und immer wieder. Und in den Playoffs wurde er in der ersten Runde ganz klar outplayed bei dem Spieler, der seinen Platz in meiner Top 10 eingenommen hat, von Anthony Edwards. Wenn man die beiden da gesehen hat, dann war das, denke ich, schon ein massiver Unterschied vom Level und ihrem Impact an beiden Enden des Parketts. Ähnliche Kritik wie bei Kevin Durant in dieser Suns-Serie. Es gab Phasen, wo er einfach nicht anwesend war. Und hier mal ein Wurf, der drin war. Und hier mal ein Dreier. Und hier mal ein Transition-Layup. Aber nichts, wo du wirklich Angriff für Angriff eine Defense beugst und brichst und sie zierst. Und wirklich so ein Spiel hast, wo du die Defense schlägst, dann muss die reagieren, dann schlägst du sie wieder, dann muss sie reagieren, dann schlägst du sie wieder, dann muss sie reagieren. Hier und da mal einen Akzent setzen und hier und da mal punkten, das ist nicht der Maßstab, an dem Spieler gemessen werden sollten, wenn es hier darum geht, ob sie in der Top 10 sind oder nicht. Und es war mir halt zu viel, Devin Booker taucht ab, gerade in den letzten Playoffs, aber auch in der letzten Saison. Und man hat halt gesehen, dass er halt nicht dieser elitäre offensive Spieler ist, wenn diese ganzen Midranger halt nicht so fallen, wie sie halt in dieser Phase letztes Jahr in den Playoffs, also in den 2023er Playoffs gefallen sind, wo halt einfach alles gefallen ist. Und wenn das halt nicht passiert, dann werden die Schwächen, auch die fehlende Rim-Pressure und dieses doch nicht so ganz elitäre Pull-Up-Shooting und dass er doch nicht so oft an die Freiwurflinie kommt und dass er jetzt auch nicht so athletisch zum Korb ziehen kann und kein Bullyball spielen kann und aus Mismatches Kapital schlagen kann. All diese Probleme werden gnadenlos sichtbar, wenn halt nicht jeder contestete Tough Shot doch irgendwie seinen Weg ins Ziel findet. Von daher, Kevin Durant, Anthony Davis und Devin Booker sind drei Spieler, die in meinem Ansehen sehr gefallen sind und in Kombination dazu, dass wir, glaube ich, dieses Jahr ein ziemlich wildes Jahr haben, wenn es darum geht, was für Spieler große Sprünge gemacht haben und hier reinkommen in die Top 10 und dass wir jetzt doch ein paar Newcomer haben, dann erklärt das, warum die drei bei mir im Ranking deutlich gefallen sind.
Okay, ich verstehe den Case völlig. Wie gesagt, ich habe Booker auf 8 im, nee Quatsch, Booker auf 9, ich habe auf meine Liste von letztem Jahr geguckt, Booker auf 9 im selben Tier mit AD auf 10. Ich verrate es jetzt einfach schon mal, ich habe Anthony Edwards auf 11, also knapp nicht in der Top 10 mit drin und LeBron auf 12. Und das ist, die vier sind für mich ein Tier. So, danach kommt dann Durant 13, Halliburton 14, das war dann für mich nochmal eine kleine Schublade drunter in meinem Gedanken. Hm. Aber Booker auf 12 wäre hier genauso möglich.
Aber was hat dich dazu bewogen, Booker vor Edwards zu stellen? Also wenn ich mir jetzt einen dieser Spieler aussuchen könnte,
wollte ich auch gerade machen,
weil ich gerne wirklich mal den Case hören will, dann würde ich ihn am liebsten wahrscheinlich für Booker über Edwards hören, zumal die beiden ja auch gegeneinander gespielt haben. Das würde mich am meisten interessieren.
Ich glaube, dass in dieser Playoff-Serie für die Suns, das betrifft Durant auch, aber bei Durant kommt dann halt die Alterskomponente und die Komponente, dass wir in den letzten Jahren schon peu à peu gesehen haben, dass er abbaut offensiv. Das haben wir, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Aber ich glaube, dass bei den Suns unter Frank Vogel, wo sich ja sogar Durant dann auch öffentlich kritisch geäußert hat, was das Offensivsystem angeht und so, gerade offensiv, aber auch generell, wir haben viel gesprochen drüber, wie suboptimal dieses Team zusammengestellt ist. Wir haben an Point Booker geglaubt und wir haben darauf gesetzt, dass er da diesen Schritt macht. Und ich würde sagen, in der Regular Season kann man den Case machen, dass er einen solchen Schritt gemacht hat mit einem Career-High 6,9 Assists. Turnover haben sich in Grenzen gehalten. Er hatte eine All-NBA-Saison, dabei trotzdem noch effiziente 27 Punkte aufgelegt. Und selbst in diesen vier Spielen gegen Minnesota war das jetzt, das zweite Spiel war tough mit 6 Turnovern, trotzdem 5 Assists dazu. Game 1 5:1 Assist Turnover. Game 3 8:2. Game 4 6:2 gegen diese ja ultra elitäre Timberwolves Perimeter Defense. Seine Stats für diese Playoff-Serie sehen super aus. Da muss man unabhängig von Small Sample Size nochmal ein Stück weit vorsichtiger sein, weil das sicherlich verzerrt wird durch dieses krasse vierte Spiel, das er hatte. Muss man auch dazu sagen, Game 4 waren 49 Punkte, 6 Assists, 5 Rebounds. Also da hatte er dann eine solche Prime-Michael-Jordan-Explosion wenigstens einmal. Und die anderen drei Spiele, ich tue mich schwer, allzu viel von der Blame, die da in Phoenix rumgeht, auf seine Schultern zu packen. Weil erstens bist du auf ein Team getroffen, das am Perimeter unfassbar gut verteidigt hat, das den Überraschungseffekt so ein bisschen auf seiner Seite hatte. Und zweitens war das ein dysfunktionales System mit einem Bradley Beal, der überhaupt nicht so funktioniert hat, wie man sich das dachte, mit einem Kevin Durant, den wir letzte Woche dafür kritisiert haben, dass er zu viel untergetaucht ist. Die Kritikpunkte, die du gerade an Booker hattest, gehe ich mit, aber ich glaube, ich gewichte sie ein bisschen weniger.
Es sollte jetzt auch nicht so rüberkommen, als ob ich hier meine Hauptargumentation auf dieser Playoff-Serie habe.
Ja.
Also kann sein, dass es ein bisschen rüberkam, aber es sollte auf jeden Fall nicht das Hauptargument sein, diese vier Spiele. Also das gerade vier Spiele, in denen, wie du ja gesagt hast, die Stats auch gut waren. Also das war eher so ein Ding auf die ganze Saison bezogen.
Naja, und auf die ganze Saison, also in der Regular Season waren es halt ein 124er Offensivrating mit 61% True Shooting. Und in den Playoffs, wie gesagt, verzerrt durch dieses krasse vierte Spiel und sowieso Small Sample Size, aber 128er Offensivrating mit 66% True Shooting. Und wenn ich die Stats gesehen habe und wie gesagt, finde, dass er unter den Umständen in diese Point-Booker-Richtung einen einigermaßen bravourösen Job fast schon gemacht hat. Und ich glaube wirklich, das heißt ja nicht, dass Devin Booker nur als zweitbester Offensivspieler funktionieren kann. Mich hat dieser Olympia-Run tatsächlich sehr beeindruckt. Stichwort Skalierbarkeit, was ich letzte Woche schon immer mal wieder. Booker war im Grunde ein 3-and-D-Wing in diesem Olympia-Team und hat mir sehr, sehr gut gefallen in der Rolle. Das bedeutet in meinen Augen aber nicht unbedingt, dass jetzt ein Tatum oder Shay, also Tatum lassen wir mal raus, weil Tatum hat ähnliche Probleme, was dieses Number One sein angeht, aber dass jetzt unbedingt ein Shay oder ein Luca oder ein, lass es ein LeBron sein, neben ihm stehen müssen, sondern dass er halt einfach ich glaube, A, ein bisschen mehr offensive Struktur braucht. Und B, ich habe über das Tyus Jones Signing gesprochen. Monty Morris ist jetzt auch neu in Phoenix. Also allein, dass da kompetentes Point Guard Play an seiner Seite stehen wird für viele Minuten, stimmt mich wieder optimistischer für die kommende Saison. Und dann habe ich mich ein bisschen gefragt, ich habe ihn ja abgestraft quasi einen Platz, weil bei mir eben auch ein Spieler vor ihn gerutscht ist, der letztes Jahr nicht in der NBA war. Und dann habe ich mich gefragt, okay, warum sollte ich ihn jetzt weiter abstrafen? Und wie gesagt, diese vier in einem Tier, Edwards und LeBron auf 11 und 12, bei LeBron reden wir gleich drüber, das ist dann einfach weiterhin die Alterskomponente und ich glaube die Erkenntnis, dass er nicht mehr über eine komplette Saison so dominieren kann, wie er das getan hat. Und bei Edwards bin ich jetzt, also ich dachte am Anfang, als ich meine Top 30 beziehungsweise für Jonathan runtergetippt habe, dachte ich, okay krass, Edwards Top 10 Dunstkreis, so, da dachte ich, da bin ich schon der Optimist. Und dann war er sowohl im jeden Tag NBA Consensus Ranking als auch jetzt offensichtlich bei dir in der Top 10 drin und jetzt bin ich plötzlich der Pessimist. Bei Edwards, es hat mir imponiert, wie er gespielt hat, sowohl in der Regular Season als auch in den Playoffs. Aber gerade was die Regular Season angeht, 112er Offensivrating und 57% True Shooting. Und in den Playoffs war es dann mit ja einer etwas größeren Sample Size als bei Booker 118 und knapp unter 60. Bei Edwards mache ich mir schon auch für die kommende Saison noch Gedanken, wie er als erste offensive Option, wie gut sein Playmaking ist, wie gut sein Decision-Making ist. Ich gehe stark davon aus, er hat riesige Sprünge gemacht im letzten Jahr und ich gehe auch davon aus, dass er noch weitere Sprünge macht. Aber so nach dem Motto, bei Booker weiß ich jetzt schon sehr sicher, was ich habe offensiv. Bei Davis kann ich auch gleich noch den Case machen. Weiß ich stimme dir voll zu, er ist keine offensive erste Option, aber er hat dann halt doch 27 Punkte aufgelegt und war auch in den Playoffs scoring-technisch sehr gut unterwegs. Und er ist halt defensiv, ich stimme dir ebenfalls zu, er ist nicht mehr der beste Verteidiger der Welt, aber er ist jetzt weiterhin Top 3, würde ich sagen, der Playoff-Verteidiger. Er garantiert dir mit seinem immensen defensiven Value einen gewissen Floor und auch da wieder im Vergleich zu Edwards, bei dem ich noch Fragezeichen habe und im Vergleich zu LeBron, bei dem ich mich frage, wie das jetzt in der Age 40 Season noch weiterhin aussehen kann, habe ich mich dann eben knapp dazu entschieden, die beiden vor Edwards und vor LeBron zu packen und damit in meine Top 10 zu packen.
Okay, ja, kann ich nichts hinzufügen.
Lass uns vielleicht mit Edwards kurz weitermachen. Also du warst ja der größere Edwards-Skeptiker von uns beiden, würde ich behaupten, über weite Strecken dieser Podcast-Karriere. Das hat sich jetzt ein bisschen zumindest gedreht. Was hat dich, also wenn ich dir jetzt sage, hier 112er Offensivrating, knapp überdurchschnittliches True Shooting, was hat dich dann dazu bewegt, trotz dieser Fragezeichen, die ja wahrscheinlich du auch noch hast, ihm jetzt hier den, ja, so ein bisschen Benefit of the Doubt vielleicht. Also warum hast du ihn in deine Top 10 geschoben am Ende?
Du hast recht. Ich bin einer der größeren Anthony Edwards Kritiker gewesen lange Zeit. Ich bin nach wie vor skeptisch. Es kamen auch gerade jetzt zu den Playoffs nicht nur positive Worte von mir zu ihm. Gerade auch in der Dallas-Serie dann hat man auch wieder deutlich gesehen, wo seine Limitationen noch liegen und dass immer noch Welten zwischen einem Luka Doncic und einem Anthony Edwards sind. Ich bin selber jemand, der sehr viel auf Stats gibt. Gerade wenn es sich dabei um offensive Statistiken handelt, bin ich da nach wie vor ein großer Verfechter. Mein Augenmerk aber, wie ich Spieler evaluiere, hat sich, weiß nicht, im letzten Jahr, in den letzten ein, zwei Jahren, in letzter Zeit so ein bisschen wegbewegt von Statistiken. Ich gucke da, betrachte da eher so ein bisschen das von dem Winkel, wie groß wirklich der Impact eines Spielers ist auf die Offensive, gerade wenn wir jetzt über die besten Spieler der NBA reden, wo Offensive natürlich sehr viel stärker gewichtet wird als Defensive. Natürlich an beiden Enden, aber vor allem auf die Offensive. Und Anthony Edwards ist einer von diesen Spielern, gegen die du defensiv unfassbar gameplanen musst, gegen die du defensiv wirklich nur deine besten Spieler ranstellen kannst, wo die ganze Defense des Teams sich darauf fokussieren muss, den irgendwie aus dem Spiel zu nehmen, ihn nicht zum Korb zu lassen, ihn nicht in seine Spots zu lassen, ihn nicht heiß laufen zu lassen. Anthony Edwards, es gibt Spieler, wenn die 40 scoren, dann kann ihr Team immer noch, also die können auch 40 scoren und ihr Team spielt offensiv kein gutes Spiel oder verliert trotzdem deutlich. Wenn Anthony Edwards ein Spiel an sich reißt, dann verliert sein Team in der Regel dieses Spiel nicht. Wenn Anthony Edwards spieloffensiv an sich reißt und offensiv dominant ist, dann ist die Offensive seines Teams elitär. Und die Art, wie er Vorteile kreiert, wie er eine Defense beugt und bricht und zwingt, Dinge zu machen, die sie nicht machen will, ist in meinen Augen auf einem anderen Level als bei Devin Booker oder Kevin Durant oder Anthony Davis, wo Defenses für mein Befinden häufiger dann auch mal sagen, ja gut, dann lassen wir ihn jetzt diese Stepback-Würfe treffen oder diese Midranger aus der Bewegung, die langen Zweier, die Tough Shots, die geben wir ihm und das ist alles schön und gut, soll er mal machen, aber solange er halt nicht zum Korb kommt oder irgendwie freie Shooter die ganze Zeit freispielt, können wir prinzipiell damit leben. Was ich, glaube ich, stärker gewichte, als ich das noch vor einem Jahr oder vor zwei Jahren gemacht habe und ich glaube auch als einige andere machen, ist das für mich einfach Rim Pressure und durch einen Drive eine Defense durchbrechen und sich einfache Punkte oder Drive-in-Kicks zu kreieren, dir und deine Offensive, dass das für mich einfach der Nummer 1 offensive Skill ist. Und da ist Anthony Edwards mittlerweile elitär drin. Ich hatte ihn jahrelang kritisiert dafür, dass er nicht mal ansatzweise das Maximum rausgeholt hat aus seinen athletischen Voraussetzungen. Und wir haben bei uns in unserer Athletikfolge rausgearbeitet, dass er der athletischste Spieler der NBA ist. Aus diesen Gegebenheiten hat er nicht wirklich das Maximum rausgeholt. Er wusste nicht, wann er wie Kontakt kreiert. Er konnte, da war immer Vollgas mit dem Kopf durch die Wand. Da war nichts mit Verzögern, keine Richtungswechsel, keine besonders ausgefeilten Moves. Und jetzt mittlerweile, er weiß genau, wann er Kontakt kreiert, wann er verzögert, wann er mit Richtung und Tempo variiert. Elitäre Fußarbeit. Sehr viele Fakes, sehr viele Moves, Arten zu gathern, verschiedene Finishing-Techniken. Er kann Fouls ziehen, er kommt an die Freiwurflinie und ist mittlerweile auch echt gut in diesen Drive-and-Kick-Situationen. Und das bricht halt Defenses. Diese ständigen Drives zum Korb und die Defense so zum Kollabieren bringen, das bricht Defenses. Und in meinen Augen kann jemand wie Devin Booker dann mal so ein Game haben, wo all diese Tough Shots, die er sich kreiert, wo die fallen, aber A, muss das immer noch nicht heißen, dass sein Team gewinnt, und B, können Defenses damit sehr, sehr viel besser leben, gerade wenn es lange Zweier sind, gar nicht mal unbedingt Dreier, als durch immer wieder Drive, 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 Finish am Korb, Drive and Kick, Vorteile kreieren, Defense kollabieren lassen. Anthony Edwards ist deutlich besser bei diesem in meinen Augen wichtigsten Scoring-Skill, Superstar-Skill in der NBA. Und wenn du halt kein Stephen Curry bist oder Damian Lillard oder Prime Harden, wobei auch der unterbewertet viel Gefahr ausgestrahlt hat als Driver, wenn du nicht so gut bist als Shooter und Defense quasi dadurch brichst, dass sie einfach, dass du als Pull-Up-Werfer von sehr weit weg sehr, sehr gut bist, dann ist es schwer, am laufenden Band Vorteile zu kreieren. Und für mich ist es bei Spielern wie halt vor allem den beiden Sunstars, habe ich oft den Eindruck, dass Defense sagen, ja gut, okay, komm, dann nimm deine Midranger, nimm deine Tough Shots. Wenn sie fallen, dann fallen sie, aber du kreierst keine wirklich vielen offenen Dreier für deine Kollegen oder Layups am Korb. Du kommst nicht dauerhaft an die Freiwurflinie, du kommst nicht dauerhaft zum Korb, dann nimm doch deine Würfe. Und das kann dann statistisch auch gut aussehen, wie jetzt zum Beispiel im Falle von Devin Booker. Aber ich baue meine Offensive dann lieber um jemanden wie Anthony Edwards, der diese Athletik und diese Rim-Pressure halt mitbringt. Und wenn wir drüber nachdenken, wer die besten Spieler der Welt sind und waren in den letzten Jahren, abgesehen von Steph, der einfach dieses Shooting mitbringt, dann haben wir LeBron, Rim-Pressure des Todes, Giannis, Rim-Pressure des Todes, Luka ist vielleicht der beste Driver der NBA in der heutigen Zeit, Joker, Rim-Pressure des Todes, Shai Gilgeous-Alexander, das sind alles Spieler, die den Korb attackieren können. Prime James Harden, wie gesagt, alle denken immer an die Stepback-Dreier. Der Mann konnte zum Korb ziehen wie kaum ein Zweiter. Ich baue meine Offensive am liebsten um Spieler, die wann immer sie wollen zum Korb kommen und dafür sorgen, dass sich dann entweder sie zum Korb kommen oder sich die ganze Defense zusammenzieht, und das sehe ich halt einfach nicht bei jemanden wie Devin Booker und Kevin Durant, und deswegen habe ich Anthony Edwards, auch wenn es aus statistischer Sicht aktuell noch eher gegen ihn spricht. Deswegen sehe ich einen Anthony Edwards vor den beiden. Baue mein Team lieber. Plus, du sagst es selber immer wieder, wir predikten ja auch ein bisschen, wir gehen ins nächste Jahr. Edwards hat Jahr für Jahr macht geisteskranke Entwicklungssprünge, die ich einfach bei Booker auch nicht mehr so erwarte und bei KD eher in die andere Richtung.
Ja, klar.
also in einem halben Jahr reden wir, denke ich, nochmal über einen anderen Anthony Edwards, weshalb ich einfach sehr viel von meiner Meinung überdacht habe. Und bei Edwards halt das Ding, wenn der dann auch noch seine Würfe trifft, ist halt endgültig Game Over. Weil dann ist halt diese Rim Pressure und die Würfe. Und dann weißt du, wenn seine Pull-Up-Würfe, gerade wenn es Dreier sind, fallen, kannst du wirklich nichts mehr machen. Und das hast du halt auch bei einem Giannis. Wenn der seine Pull-Up-Würfe trifft, Bruder, vorbei. Bei LeBron, bei Shay, bei Luca. So, da ist dann halt Game Over, weil sie halt so gut sind, den Korb zu attackieren, wenn sie dann auch noch ihre Würfe treffen. Und bei Booker, der muss seine Würfe treffen, um krass zu sein offensiv. Er muss sie treffen. So kann man es, glaube ich, ganz zusammenfassen. Wenn Edwards seine Würfe trifft, Game Over. Wenn Booker seine Würfe nicht trifft, dann ist halt irgendwo Game Over für ihn. Verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe, was du meinst. Das würde ich aber tatsächlich, ich habe gerade parallel, während du geredet hast, nachgeguckt und bin gerade selber überrascht, aber ich finde es witzig, wie erneut 4 Spiele nicht allzu viel drauf geben. Edwards hatte in dieser Playoff-Serie eine niedrigere Rim-Frequency als Booker und eine höhere Midrange-Frequency als Booker. Aber ohne das jetzt vergleichen zu wollen, weil mein Kritikpunkt, wenn man so möchte, oder eins meiner kleinen Fragezeichen, die ich an Edwards habe, ist, dass er eben noch häufiger zum Ring kommt. Also er hatte in der Regular Season eine Rim-Frequency von 31%. Das ist okay, das ist oberstes, also 76. Percentile für die Spieler, die als Combo-Guard eingestuft werden, was ich finde, was passt. Ähnliches Percentile hatte er in der Saison davor für die Wings. Das ist okay, aber da würde ich mir mehr wünschen. Und ich möchte, dass er mehr Dreier nimmt und tatsächlich weniger aus der Midrange macht. Das wäre jetzt einer meiner kleinen Fragezeichen. Und wenn er locked in ist, hat er einen kranken defensiven Impact. Er ist Point of Attack, wahrscheinlich jetzt sogar schon phasenweise einer der besten Verteidiger der Liga. Aber es schwankt mir zu sehr. Also ich würde mir auch mehr defensive Konstanz wünschen, weil er dann halt in den Playoffs weniger, da muss man ihm wirklich zugutehalten, dass er da am Start war, mental, und natürlich auch eine wahnsinnige offensive Load hatte. Also da ist es dann eher zu entschuldigen, wenn du defensive Momente der Unkonzentriertheit, der Schwäche hast. Aber gerade in der Regular Season waren es mir noch zu viele Momente, zu viele Viertel, zu viele Phasen, in denen er einfach gefühlt nicht ganz bei der Sache war. Und das ist auch etwas, das kommt mit dem Alter, es kommt mit der Erfahrung. Da mache ich mir keine Sorgen bei ihm. Also ich glaube nicht, dass Edwards davon abgehalten wird, ein All-Defense-Level-Verteidiger zu sein. Das Zeug dazu hat er, vielleicht sogar jetzt diese Saison schon. Aber es sind halt so kleine Fragezeichen. Ich will, dass er noch mehr zum Ring kommt. Ich will, dass er mehr Dreier nimmt. Ich will, dass er defensiv konstanter wird. Und vielleicht, ich glaube, also das war ja letztes Jahr bei Halliburton, bei Brunson, dieses Jahr jetzt bei Maxi. Ich bin da vielleicht ein bisschen Old-Head fast schon, wenn man will. So nach dem Motto, ja, beweis mir, dass es kommt, dass du es nochmal kannst. Auch so ein Playoff-Run jetzt. Deswegen knapp an 11. Aber ich kann. Wo hast du ihn denn jetzt letztendlich? Hast du ihn an 9?
Nein. Ich habe ihn auf 8. Also wirklich optimistisch.
Ah, krass, okay. Ich gucke jetzt gerade mal. Jeden Tag NBA Consensus. Ich meine, da war er auch auf 8. Ich hatte mir das notiert. Also ja, jetzt stehe ich plötzlich als Edwards-Hater da. Wie ist das denn passiert?
Wenn mir aber jemand mit Top 5 kommt.
Das wäre zu früh. Ja,
viel. Also, und das waren ja Diskussionen während der Playoffs schon. Das geht dann auch schon wieder zu sehr ins Extreme. Da können wir noch 2 Jahre warten.
Ja, Edwards war auf 8 tatsächlich bei Jeden Tag NBA. Booker auf 9, Durant 10, Davis auf 12. Also Davis ist im Consensus-Ranking auch etwas abgestraft worden. Und da dazwischen dann eben auf Platz 11. Und ich würde sagen, mit dem machen wir jetzt weiter. All hail the King, LeBron James. Ich habe ihn auf 12. Er ist damit in diesem kleinen Vierertier, Booker, AD, Edwards, LeBron, habe ich mich schweren Herzens dazu entschieden, LeBron ans Ende dieses Tiers zu schieben. Weil erstens, finde ich, hat man durchaus gesehen letzte Saison, dass er einfach nicht mehr in der Lage ist, ein Team auf seine Schultern zu packen über eine gesamte Saison hinweg. Er ist weiterhin in der Lage, das zu tun, phasenweise. Das haben wir zum Beispiel jetzt bei Olympia gesehen. Das haben wir auch in den Playoffs wieder gesehen. Das haben wir in der Regular Season in einigen Crunch Times gesehen. Er ist weiterhin einer der unaufhaltsamsten Spieler auf dem Weg zum Korb. Er hat eine irre Athletik für sein Alter. Er ist weiterhin einer der besten Playmaker der NBA. Einer der besten Playmaker, die dieser Sport je gesehen hat. Aber er ist halt 39. Und ich habe ihn letztes Jahr schon auf 12 gehabt. Da hatte ich 2 Spieler vor ihm, die ich jetzt hinter ihm habe, nämlich Butler und Dame. Und ich habe jetzt 2 Spieler vor ihm, die ich letztes Jahr hinter ihm hatte, nämlich Edwards und der Franzose, zu dem wir gleich noch kommen. Das ist eigentlich ist das ein Lob, oder? Dass sich LeBron auf Platz 12 gehalten hat bei mir?
Ja, also wie viele 39-Jährige in ihrer Sportart gehören denn noch in Top-10-Diskussionen?
Ja.
Wenn es darum geht, ob sie der beste Spieler der Welt sind. Ich habe ihn auf 10, der, bei dem ich mich am unwohlsten fühle, wie hoch ich ihn gepackt habe. Ich hätte ein kleines Gegenargument für deine Aussagen, stimme aber ansonsten bei allem zu. Du hast gesagt, LeBron ist nicht mehr der Spieler, der eine Offensive ein ganzes Jahr lang oder ein Team auf seinen Schultern trägt. Das stimmt. Und das ist auch fair, das als Argument gegen ihn zu nehmen. Welcher von den Spielern in seinem Tier ist es denn überhaupt? Er ist es nicht mehr, aber keiner von den anderen, in meinen Augen, ist es überhaupt.
Ja, Davis auf jeden Fall nicht. Das hast du ja gerade den Case gemacht. Na, Edwards und Booker wahrscheinlich schon. Also wenn wir Availability mit reinrechnen, dann...
Ja gut, Edwards habe ich ja nicht in seinem Tier, aber ist Booker jemand, der ein Team ein ganzes Jahr auf seinen Schultern trägt und dann, also welches Team hat er denn mal in seiner Karriere auf seinen Schultern getragen? Irgendwohin. Chris Paul war der wichtigste Spieler und beste Spieler dieses Suns-Teams, als sie in den Finals waren. Und wann hat Booker denn mal irgendjemanden irgendwo hingetragen?
Das war so richtig First Take. Wann hat er irgendjemanden irgendwo hingetragen? Bin ich jetzt spontan nicht vorbereitet auf die Diskussion, hier zu sagen, dass Paul tatsächlich der wichtigste Spieler war bei den Suns damals? Oder der beste?
In meinen Augen schon. Er hat die Fäden der Offensive gezogen, hat dann übernommen, wenn es drauf ankam, hat Booker in Szene gesetzt, weil Booker jemand ist, der in Szene gesetzt werden muss, würde ich schon sagen. Und war auch die Nummer 1 Priority dann der Bucks in den Finals, die dann Jrue Holiday an ihn herangestellt haben. Aber ja, ist eine Diskussion führen. Wahrscheinlich, also gar keinen Tag. Sagen wir einfach für einen anderen Tag.
Das machen wir mal als Deep Dive Supporter-Folge. Wer war der wichtigste Spieler des Finals Suns Teams?
Ja. Aber das Argument an sich verstehe ich und es ist ja an sich eine richtige Aussage. Er ist nicht mehr dieser Spieler. Ich finde halt nicht, dass die anderen Spieler in seinem Tier überhaupt mal solche Spieler waren oder sind aktuell. Deswegen, selbst ein Kevin Durant wahrscheinlich. Deswegen, aber das war auch das einzige kleinere Problem, was ich hatte. Ansonsten, ja, ich habe ihn halt auf 10, wie gesagt, mein Bauchgefühl sagt, dass es eher ein bisschen hoch ist. Ich habe es halt so ein bisschen verglichen. Letztes Jahr bei unserem Ranking kam er halt von einem Playoff-Run, der zwar bis in die Western Conference Finals ging, wo er halt aber auch klar angeschlagen war, wo er wenig am Ball gemacht hat, sich sehr zurückgenommen hat und nicht wirklich gut gespielt hat in diesem Playoff-Run, was dann wieder für Anthony Davis gesprochen hat und Dennis Schröder. Aber jetzt... In der letzten Saison hat er halt deutlich besser gespielt, mehr am Ball gemacht wieder, mehr dominiert, sah athletisch viel, viel besser aus, weil er halt auch einfach fit war das ganze Jahr über und ich fand ihn auch nicht schlecht in der Serie gegen die Nuggets in Runde 1. Hat mir am Ball gefallen, hat mir auch Offball gefallen, hat ein klassisches Shooting-Jahr gespielt, hat jetzt in meinen Augen nichts verloren. Ich habe nicht das Gefühl, dass LeBron abgebaut hat in den letzten 12 Monaten. Oder in den letzten 18 Monaten. Man kann durchaus den Case machen, dass er im April 2024 besser war als im April 2023. Schon mal von vornherein, weil er halt im April 2024 nicht angeschlagen war. Aber auch so generell. Also wüsste nicht, warum man, wenn man natürlich das mit einfließen lässt, wir gucken ins nächste Jahr, ist es wahrscheinlicher, dass er abbaut innerhalb der nächsten 10 Monate im Vergleich zu von vor einem Jahr.
Ja.
Aber... Schon.
Ich gucke auch gerade in die Stats rein. In der Regular Season, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 120er Offensivrating, das ist die viertbeste Saison seiner Karriere. Und die 63% True Shooting sind die drittbeste Saison seiner Karriere. Also das ist schon ganz schön verrückt, was er da effizienztechnisch abgerissen hat letztes Jahr.
Ja, deswegen. Also LeBron hat mir sehr, sehr gut gefallen letzte Saison bei den Lakers. Und es war halt einfach auch ein bisschen Mangel an Alternativen. Durant, wie gesagt, muss ich jetzt nichts mehr zu sagen. Brunson wollte ich nicht gleich übertreiben. Davis kannst du ganz gut vergleichen mit LeBron, weil sie im gleichen Team waren. Und LeBron war halt der beste Lakers-Spieler in meinen Augen in der letzten Saison. Booker haben wir auch gerade schon drüber geredet. Und dann hast du halt Mitchell, Brunson und solche Leute, Halliburton, die halt auch nicht wirklich in Frage kommen. Das heißt, es war auch irgendwo so ein bisschen Mangel an Alternativen, dass ich einfach gesagt habe, ja gut, wen soll ich denn jetzt noch vor LeBron stellen? So richtig fällt mir da auch keiner ein. Und wir wollen die Olympics nicht zu sehr hier wichten, aber LeBron war halt unfassbar gut bei den Olympischen Spielen. Klar, da ist dann auch viel so Standing, dass einfach natürlich LeBron eine größere Rolle einnimmt als jemand wie Devin Booker. Aber ich habe mich halt auch wahrscheinlich ein bisschen dazu verleiten lassen nach diesen Olympischen Spielen. Gut, meine Top 10 stand schon vor den Olympischen Spielen, aber die haben für mich auch nochmal so ein bisschen gezeigt, dass LeBron immer noch unfassbar gut ist im Vergleich zu anderen Spielern. Ich glaube, die Olympischen Spiele haben sehr für LeBron gesprochen. Ich meine, klar, wir reden hier auf die kommende NBA-Saison, Regular Season plus Playoffs, aber das man immer noch sagen kann, dass LeBron gut und gerne in diesem olympischen Setting der beste Spieler vom Team USA war, der spricht halt, sollte halt wahrscheinlich in diesem Ranking auch irgendwo für ihn sprechen und sollte man vielleicht nicht ganz außen vor lassen. Auch wenn man es schwer miteinander vergleichen kann, weil Olympia waren 2 Wochen und NBA-Saison ist ein Jahr, aber du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst. Wir sind nicht weit weg von LeBron. Ich habe ihn auf 12, schweren Herzens ein bisschen, du hast ihn auf 10, gefühlt einen Tick zu hoch. Also ich glaube, LeBron sehen wir sehr, sehr ähnlich. Mhm. Das heißt, hast du noch irgendwas, liegt dir noch irgendwas auf der Seele bezüglich LeBron, Edwards, Booker, AD? Oder können wir dann zu unserer gemeinsamen, also wir haben ja offensichtlich dieselben 8 Spieler in den Top 8.
Ich schicke dir beim nächsten Mal meine Liste. Obwohl, nee, dann weißt du, dann ist ja der Überraschungseffekt. Du bringst die ganze Zeit meine Liste durcheinander.
Ah. Ich habe
Edwards auf 8.
Ah, du hast Edwards auf 8, stimmt.
Ich habe Wemby auf 9.
Weißt du was? Das lassen wir einfach drin, weil die Leute sollen ja auch mal sehen, wir sind auch nur Menschen. Wir machen auch nur Fehler.
Unsere Top 7 deckt sich von den Namen her.
Das und weißt du ja
Platz
jetzt nicht.
Platz 8 ist mein Platz 9. Du hast Wemby nicht in der Top 7, oder?
Nein, habe ich nicht. Okay. Ich habe Wemby auf 8.
Ich habe Wemby auf 9.
Okay, dann lass uns doch mal gemeinsam vielleicht kurz den Case machen, warum wir Victor Wembanyama jetzt schon als Top-10-Spieler ansehen oder zumindest glauben, dass er in der kommenden Saison zu einem Top-10-Spieler werden wird. Weil wenn wir wirklich jetzt, keine Ahnung, ich muss morgen ein Spiel gewinnen, dann ist der Case für mich noch nicht so super nied- und nagelfest. Einfach weil, wenn wir auf die vergangene Saison zurückblicken, jetzt habe ich die Stats gerade doch nicht mehr vor mir, ein 104er Offensivrating und knapp 57% True Shooting für einen Big. Das war schon ziemlich gruselig, effizienztechnisch.
Bei den San Antonio Spurs.
Bei den San Antonio Spurs. Jeremy Sohan als Point Guard für über weite Strecken der Saison. Es war trotzdem, also das, was man nur ihm ankreiden kann, die Wurfauswahl war nicht geil über weite Strecken. Die Effizienz war nicht geil, die Würfe sind nicht gut genug gefallen. Aber all das sind Dinge, von denen ich sehr überzeugt bin. Und ich hatte, kleiner Teaser nochmal auf unsere erste Supporter-Folge, ich hatte den Chris Paul und in Klammern auch Harrison Barnes Move zu den Spurs bei meinen unterbewertetsten mit drin, weil ich glaube, dass das Wemby dermaßen gut tun wird, ja, einfach Kompetenz um sich rum zu haben und dann mit Chris Paul auch noch einen genialen Playmaker, der ihn in Szene setzen kann. 22 Spiele nach dem All-Star-Break, 23,5 Punkte, 4,5 Blocks, 5,3 Assists, 12 Rebounds, 1,5 Steals. Ja, 4 Turnover, das waren auch noch zu viele. Also Turnover, eine weitere Geschichte, die ein Problem war und die natürlich auch das Offensivrating runterzieht. Es gibt Dinge zu kritisieren, aber ich glaube, wenn wir ab jetzt nach vorne gucken und wenn wir schauen, wie unfassbar irre sich Wemby im Laufe seiner Rookie-Saison entwickelt hat, dann ist es mir, also ich dachte am Anfang, ich habe angefangen, meine Liste runterzuschreiben, dachte mir, ja komm, kriegen wir Wemby irgendwie in die Top 10 rein, das wäre schon geil, so, ich möchte es eigentlich machen. Und am Ende saß ich da und dachte mir, hey, eigentlich kriegst du ihn nicht aus der Top 10 raus. Mir würde es jetzt unfassbar schwer fallen, einen Case für einen der Spieler, die ich hinter ihm habe, über Wemby zu machen. Weil ich halt glaube, also außer wir gehen davon aus, hey, das war's jetzt erstmal mit der Entwicklung. So, der stagniert jetzt, es kommt eine Sophomore-Wall oder was auch immer. Aber der veränderte Teamkontext um ihn rum, der Case, dass er jetzt schon der beste Verteidiger der Welt ist und auch seine offensiven Leistungen, vor allem gegen Ende der Saison. Es ist, glaube ich, viel, viel schwerer, einen Nicht-Top-10-Case für Victor Wembanyama zu machen, als es ist, einen Top-10-Case für ihn zu machen.
Hm, absolut. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, hätte ich wahrscheinlich auch lieber Wemby und Edwards miteinander getauscht. Aber unabhängig davon, Wembys Top-10-Case ist relativ simpel. Er ist der beste Verteidiger auf dem Planeten. Er ist der beste Lobcatcher im Game, einer der dominantesten Rollman, besten Rebounder. Und auch hier wieder, seine Präsenz ist allgegenwärtig. Seine Gravity, wie Defenses und Offenses agieren, wenn er in der Nähe ist. Wie er jeden Aspekt der Offense und Defense seines Teams beeinflusst, alleine weil er da ist. Wie dominant er jetzt schon ist, ohne großen Plan zu haben, was er macht. Gerade am defensiven Ende, wie oft er einfach falsch steht und noch nicht kapiert hat, was genau er machen soll und wie genau das funktioniert, was die anderen machen. Und er ist trotzdem schon der Beste, ist halt erschreckend. Er hatte 3 offensive Explosionen alleine letzte Saison in seiner Rookie-Season, in denen er aller 2 Monate ein komplett neuer Spieler mit komplett anderen Skills war. Wenn das auch nur ansatzweise so weitergeht, dann reden wir in genau 12 Monaten darüber, ob Wemby mittlerweile schon Top 5 ist. Er ist einfach schwer in Worte zu fassen, was er halt alles mitbringt und wie gut er ist. Aber wie du halt auch gesagt hast, es fällt mir schwer, den Case zu machen für irgendjemanden dieser anderen Spieler über ihn. Es ist eigentlich ziemlich unmöglich. Verstehe natürlich, dass es crazy ist, jemanden nach einer Rookie-Saison bei einem derart miesen Team, den wir noch nie in den Playoffs gesehen haben, der jetzt auch nicht die besten Stats hat, hier reinzupacken. Gerade über jemanden wie Kevin Durant und LeBron, Booker. Aber Wemby ist halt einfach auch nicht normal. Und deswegen ist auch so eine nicht normale Platzierung für jemanden, der gerade mal eine NBA-Saison hinter sich hatte, glaube ich, auch nichts Verrücktes. Also ja, Victor Wembanyama, Top-10-Spieler, klingt hot, aber ich glaube, wenn man so drüber nachdenkt, ist es gar nicht mehr so hot. Und es ist auch vor allem gerade mal der Anfang. Und jetzt mit kompetenten Point Guard Play, 48 Minuten lang an seiner Seite, mit einem besseren Spacing, körperlich auch nochmal auf einem anderen Level als in seiner Rookie-Season, weiß, worauf es ankommt, ist jetzt eine Weile in diesem NBA-Zirkus schon dabei, versteht das Spiel besser, kriegt ein besseres Feel for the game. Das wird nochmal eine andere Version von Wemby sein, die wir Opening Night kriegen. Und wahrscheinlich die Version von Wemby ums All-Star-Break rum wird nochmal alles, was wir davor von ihm gesehen haben, in den Schatten stellen. Und deswegen ist es halt hier auch so ein bisschen Prediction, wie so die Regular Season verläuft. Mehr wird es dann wahrscheinlich auch nicht in diesem Westen, aber das, ja, wird sehr, sehr verrückt, denke ich mal, was wir von Wemby sehen werden in der kommenden Saison.
Das glaube ich auch. Für wie wahrscheinlich hältst du es aus dem Bauch raus, dass, wenn wir diese Übung in genau einem Jahr wiederholen, dass du Wemby dann in der Top 5 haben wirst?
Ich halte es für sehr wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass ich ihn in den Top 4 packen würde, aber wenn ich jetzt auf meinen jetzigen Top 5 Spieler gucke und mir überlege, wie wahrscheinlich es ist, dass ich Wemby vor ihm ranke, dann würde ich sagen 9 von 10. Also sehr, sehr wahrscheinlich.
Ja, so geht's mir auch. 9 von 10 für die Top 5 und ich glaube, ich bin sogar bei einer 6 oder 7 von 10 für die Top 3 oder so.
Du merkst, wenn Wemby auf dem Parkett steht, du siehst es nicht nur, weil die ganze Zeit jemand da rumläuft, der einen anderen Körper hat als die 9 anderen.
Ja.
Du merkst diese Präsenz überall. Und bei vielen der Spieler, Anthony Davis, auch teilweise noch Anthony Edwards, den beiden Suns-Spielern, die wir angesprochen haben, Brunson, LeBron, du merkst diese Präsenz nicht immer. Selbst bei einem Tatum oder so, zu dem wir noch kommen. Das ist auch nicht das einzige Kriterium, nach dem man Spieler rankt. Aber wenn Wemby spielt, du merkst es, weil sein Team anders drauf ist, weil die Gegner anders drauf sind und weil alles, was passiert, passiert um ihn herum. Und das zeichnet ihn, glaube ich, aus. Allgegenwärtiger Impact an beiden Enden des Parketts. Du wirst nie die Situation haben, wo du dir denkst, Alter, ich schon 3-4 Minuten nichts mehr von Wemby gesehen, spielt der überhaupt? Weil er in diesen 3-4 Minuten wahrscheinlich 2 Blocks holt, 8 Rebounds und immer im Geschehen ist. Und das zeichnet ihn aus. Ohne jetzt auch nur den blassesten Schimmer zu haben, was da um ihn herum im Großen und Ganzen alles passiert. Was überhaupt keine Kritik sein soll, so ist das halt bei Rookies häufig, dass die keinen blassen Schimmer haben. Gerade wenn sie niemanden in ihrem Team haben, der so den Chris Paul macht und da so Ordnung einbringt. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie gut Wemby ist, wenn das Spiel für ihn langsamer geworden ist und wenn er wirklich ganz genau weiß, was er macht und der Basketball-IQ in einem einigermaßen gesunden Verhältnis steht zu seinen anderen Fähigkeiten.
Und er kompetente halt Mitspieler vorbei. Hat.
Ja, und kompetente Mitspieler. Also, ja, ja.
Watch out, NBA. Wemby is coming. Am Anfang der Folge haben wir Winter is coming gesagt. Wemby is coming. So, dann jetzt aber. Wir haben dieselben 7 Namen in unserer Top 7. Wen? Ich habe die aufgeteilt tatsächlich. Du hast gerade gesagt, du kannst dir nicht vorstellen, dass du ihn in deine Top 4 schieben würdest, Wemby, nächstes Jahr. Ich habe tatsächlich auch ein erstes Tier mit 4 Namen, beziehungsweise ein Tier mit 3 Namen und dann noch ein Minitier drunter.
Und dann, ja.
Genau. Dann gehe ich stark davon aus, dass wir die Top 4 auch gleich haben.
Ich kann mir fast vorstellen, dass wir die Top 7 gleich gerankt haben.
Das kann gut sein. Sind die Namen jetzt schon noch nicht in der richtigen Reihenfolge, die auf deinen Plätzen 5 bis 7 stehen? Jason Tatum, Joel Embiid und Stephen Curry.
Ja.
Okay.
Und weil du jetzt nicht die Reihenfolge gesagt hast, die du hast, glaube ich fast, dass wir sogar in der gleichen Reihenfolge sind.
Doch, ich habe tatsächlich die Reihenfolge gesagt, die ich habe.
Okay. Ich habe Embiid auf 5, Tatum auf 6, Curry auf 7.
Okay, dann haben wir Embiid und Tatum einfach andersrum. Ich habe Tatum auf 5, Embiid 6, Curry 7.
Hm.
Dann mache ich vielleicht mal kurz den Case, warum Curry bei mir von 3 auf 7 abgefallen ist im Vergleich zum letzten Jahr. Ich hatte nämlich Embiid letztes Jahr auf 6, der ist auch um einen Platz gesunken. Ich hatte Tatum auf 7, der ist um 2 Plätze gestiegen in dem Fall. Und Curry habe ich halt ziemlich abgestraft von 3 auf 7. Ich meine, du hattest letztes Jahr Luca auf 3 und Curry auf 4, oder?
Ich hatte ihn auf 4, ja. Ja, okay. Auch abgestraft aus den gleichen Gründen, die du gleich sagen wirst.
Blindes Verständnis hier, Wahnsinn. Give and go.
Yes.
Naja, er hatte halt für seine Verhältnisse ein Down-Year, muss man fast schon sagen. Das war sehr gut, was Steph Curry letztes Jahr gespielt hat in der Regular Season. Natürlich muss es irgendwo in die Bewertung auch mit rein, dass einfach die Warriors nicht sonderlich gut waren und dementsprechend dann auch die Playoffs verpasst haben. Ja, wenn man sich gerade die Effizienzzahlen anguckt, Offensiv-Rating ist gesunken von 123 auf 119. True-Shooting gesunken von knapp 66 auf knapp 62. Es war einfach in seinem dann doch jetzt höheren Alter, der Mann wird im März 37 Jahre alt. Es war ein kleiner Rückschritt, kein dramatischer Rückschritt, dass Curry plötzlich nicht mehr in den All-NBA-Diskussionen und offensichtlich sind wir ja beide auch weiterhin sehr überzeugt von ihm, weil wir ihn beide weiterhin sehr sicher gefestigt in der Top 10 mit drin haben. Aber ich glaube, dass wir die besten Momente und die besten Jahre von Steph Curry, die waren sowieso irgendwann 2016 rum, Double MVP und so. Aber gerade auch diesen Peak, den wir in den 2022er Playoffs und jetzt in der 2022er, 23er Saison gesehen haben. Ich glaube, die Zeiten sind dann jetzt einfach auch vorbei in seinem Alter. Er ist ein Spieler, der sicherlich weiterhin gut altern wird, weil er eben der beste Shooter ist, den dieser Sport je gesehen hat. Er wird weiterhin in der Lage sein, viel um Screens rumzurennen und alles, aber gerade was die On-Ball-Komponente angeht, was das Playmaking angeht, also all diese Geschichten, in denen er dann doch von Athletik und von Durability abhängig ist ein Stück weit, ich rechne damit, dass das weiterhin ein Stück zurückgehen wird. Und wir haben es jetzt auch bei Olympia gesehen, die Performance im Finale gegen Frankreich war krass, gegen Serbien war er einer der Garanten für den Sieg, aber im Turnierverlauf davor haben wir uns gefragt, hey, was ist los mit Curry, wo bleibt Steph? So, und dann haben wir die ultimative Steph-Experience bekommen im Finale und dann war er am Ende der Held. Aber auch der Sommer, dieser Olympiasommer, war für mich ein Anzeichen dafür, dass es jetzt leider eher bergab geht mit Steph und deswegen trotzdem noch gefestigter Top-10-Spieler, Legende in all dem, was er tut, trotzdem noch ziemlich effizient unterwegs, aber halt einfach nicht mehr auf diesen Höhen, die es für mich gerechtfertigt hätten, hier in die Top 5 oder gar in die Top 3, so wie letztes Jahr, reinzuschieben.
Ja, dem lässt sich relativ wenig nur hinzufügen. Steph hat sich auch einfach über die Jahre hinweg gerade im letzten kleinen Jahrzehnt entwickelt, der immer noch phasenweise dieser Dude sein kann, gerade wenn die Würfe halt so fallen. Aber diese allgegenwärtige Präsenz, diese crazy Ausdauer, immer in Bewegung sein, immer eine Defense in Angst und Schrecken versetzen, Team wirklich auf seinem Rücken carryen, wie er es bei den Warriors in den Playoffs gegen die Lakers ja auch noch gemacht hat in dieser Serie. Und einfach der Dreh- und Angelpunkt sein für weite, weite Strecken, das ist er nicht mehr. Wir reden dann gerne über Vintage Steph Curry, wenn er dann doch mal nochmal so ein Game hat oder so eine Phase hat oder wie du jetzt bei diese Olympia-Experience beschrieben hast, aber er ist es halt nicht mehr immer und überall, was ganz selbstverständlich ist, dem Alter geschuldet, aber das ist halt einfach die traurige Wahrheit, nicht mehr dieser Rim-Attacker, nicht mehr der Spieler, der immer in Bewegung ist, auch nicht mehr der Verteidiger, war jetzt nie ein sehr guter Verteidiger, aber für seine Verhältnisse hat er ja immer schon relativ nah ans Maximum rausgeholt. Wir wollen jetzt hier nicht kritisieren, weil er ist, weiß nicht, 35 und bei uns beiden in der Top 7, was sehr, sehr für ihn spricht, aber das sind halt die Gründe, warum er halt bei uns beiden gefallen ist und der Trend halt dann eher in Richtung vielleicht 10, 11 geht nächstes Jahr und dann so allmählich dann aus diesen Gesprächen verschwindet, was ja aber der normale Lauf der Dinge ist. Machen wir weiter?
Father Time, undefeated.
Ja.
Machen wir weiter. Ich glaube auch der Case für Tatum über Embiid beziehungsweise Embiid über Tatum ist relativ schnell gemacht.
Wenn beide fit sind, ist Embiid besser, aber Embiid ist halt nicht fit.
Genau, so lässt sich's runterbrechen. Ich wollte Tatum irgendwo auch belohnen jetzt für den Championship Run. Er hat keine überragenden Playoffs gespielt, aber er hat gute Playoffs gespielt. Vor allem was das Playmaking angeht und was das die erste Option angeht, ohne Scoring effizient zu sein. Das muss man ihm sicherlich ankreiden. Trotzdem, er hätte in meinen Augen Finals MVP sein müssen. Waren wir uns ja auch einig dann nach den Finals. Und er ist halt einfach wahnsinnig. Erstens durable und zweitens available. Und das ist Embiid halt nicht. Embiid auf seinem Peak letzte Saison unfassbares geleistet mit seinen 34,7 Punkten pro Spiel. selbst in den Playoffs, als er mehr oder weniger auf einem Bein gespielt hat, war er natürlich angreifbar, hat natürlich nicht overall geil gespielt, aber er hatte trotzdem diese 50er-Explosion gegen die Knicks. Er hat selbst auf einem Bein die Sixers zu einem kompetenten Team gemacht. Aber es ist halt jedes Jahr. Ich finde, das ist fast schon ein Lob, dass wir ihn hier trotzdem so hoch haben beide, weil man dann doch irgendwo glauben möchte und glauben kann. Jetzt gerade, wer weiß, dieser Olympiasommer. Embiid wurde gebencht, es war nicht rosig für ihn, aber vor allem im Halbfinale gegen Serbien hatte er seine Momente. Und vielleicht ist das so ein bisschen die, hier, wir alle kennen die Geschichten vom Redeem Team von 2008, wie Kobe da LeBron und Wade und die jungen Hüpfer, ja, woher ganz so jung waren sie damals auch nicht mehr, ja, mitgerissen hat und ihnen denen gezeigt hat, was Work Ethic bedeutet und wie man sich verhalten muss als Vollprofi und so. Vielleicht hat es Klick gemacht jetzt über den Sommer bei Embiid, weil es schon auch bei ihm immer ein Thema ist. Vielleicht das ein oder andere Pfund zu viel auf den Rippen, sehr verletzungsanfällig. Vielleicht geht er jetzt mit einer anderen Einstellung auch rein. Ich erinnere mich noch gut an dieses eine Video, als er mal, das ist jetzt schon 2 Jahre her, glaube ich, 2, 3 Jahre, als er mal sich da so einen Burger reingepfiffen hat an der Seitenlinie, vor einem Spiel und gerade massiert wurde, erinnerst du dich?
Nee.
Kennst du das? Nee, warte, das muss ich kurz suchen nebenher, das findet man doch bestimmt auf die Schnelle. Das ist jetzt nichts, also keine Ahnung, dann ist er halt ein Burger 90 Minuten vorm Spiel, das ist jetzt nichts Schlimmes, will man ihm nicht ankreiden und das ist ja auch keine Zion-Situation, wo man sagt, Alter, der muss unbedingt abnehmen, so, das ist zu viel, so ist es ja nicht. Aber trotzdem gab es immer wieder Fragezeichen in Sachen Professionalität, in Sachen Workout-Schedule und Ernährung und so. Vielleicht hat der Olympiasommer was bewegt, vielleicht sehen wir einen komplett fitten Embiid zum ersten Mal in seiner Karriere, vor allem in den Playoffs wäre das natürlich wichtig. Vielleicht kann Maxi mit einem weiteren Schritt und Paul George mit seiner Anwesenheit, können sie offensiv ein bisschen was, ja, von seinen Schultern nehmen, ein bisschen Last, vielleicht. Aber es ist halt alles ein großes Fragezeichen, was die Availability angeht bei ihm. Und deswegen verstehe ich den Case for Tatum. Das heißt, du bist wahrscheinlich dann einen Tick optimistischer, dass wir tatsächlich einen fitten Embiid sehen werden nächstes Jahr in den Playoffs.
Ja, das ist gar nicht mal so sehr auf Embiid bezogen, mehr darauf, dass ich trotz des T-Tails der Celtics nach wie vor super skeptisch bin, was Jason Tatum angeht. Und betrachtest du beide als erste Option, wenn sie verfügbar sind, ist es in meinen Augen ein riesiger Unterschied zwischen den beiden. Nicht mal nur ein kleiner, sondern wirklich, wirklich ein großer. Wenn es ein kleiner wäre, dann würde Embiids Verletzungsanfälligkeit hier den Unterschied machen. Aber in meinen Augen ist der spielerische Unterschied zwischen den beiden so groß, dass selbst Embiids Verletzungsanfälligkeit hier nicht den Unterschied machen kann. Aber, und dafür bin ich ja überhaupt nicht bekannt, ich lasse hier auch eine andere Meinung gelten. Ich kann hier nicht widersprechen, ich verstehe das vollkommen, ich kann das absolut nachvollziehen, aber für mich ist Tatum nach wie vor ja so ein besonderer Top-6-Spieler, der eigentlich in meinen Augen nicht das Level eines regulären Top-6-Spielers hat, sondern der halt einfach deshalb Top-6 ist, weil jemand wie Curry abgefallen ist, weil jemand wie Wemby noch nicht weit genug ist, weil LeBron nicht mehr dieser Dude ist, weil KD nicht mehr dieser Dude ist, der Top 6 ist, auch weil er bei so einem guten Team ist. Für mich ist Jason Tatum womöglich der schlechteste, sechstbeste Spieler seit langer, langer Zeit in einem solchen jährlichen Ranking. Ich bin nach wie vor kein großer Fan von Jason Tatum und dem, was er mitbringt. Er spielt halt einfach bei einem so guten Team und gegen so schwache Konkurrenz seit Jahren im Osten, dass, ja, er halt einfach dahin muss. Aber unter normalen Bedingungen, glaube ich, sollte er eigentlich nicht der sechstbeste Spieler sein. Was drastisch klingt, aber wie gesagt, ich bin nach wie vor sehr, sehr skeptisch. Und ich glaube auch eher, gerade wenn man an Wemby denkt, der nachkommt, dass dieser sechste Platz oder jetzt dein oder der fünfte, auf dem du ihn hast, auch das Beste ist, wo er jemals ranken wird. Ist das ein Hot Take?
Nee, wahrscheinlich nicht. Würde ich so unterschreiben. Also, wir haben ja gerade gesagt, wir haben dann nochmal ein kleines Mini-Tier, wo ich stark davon ausgehe, dass wir den gleichen Spieler gleich auf 4 haben und dann die 3 an der Spitze. Die wird er nicht holen, wahrscheinlich, auf absehbare Zeit. Und selbst wenn er sie dann irgendwann holen sollte, weil zumindest zwei der Jungs da oben ein paar Jährchen älter sind als er, bis dahin wird es die Wembys und die Edwardses und die Halliburtons die oder so Flags der Welt. Die Cooper Flags, wer weiß. Da werden wahrscheinlich andere ihn wiederum eingeholt haben. Also wahrscheinlich, ja, ich finde ich keinen Hot Take. Ich bin ein größerer Fan von ihm als du, Aber ich glaube, dass hier Platz 5 bei mir, beziehungsweise Platz 6 bei dir, das wird wahrscheinlich das höchste der Gefühle sein für Jason Tatum. Einfach weil er jetzt so langsam auch in dem Alter ist. Wie alt ist der gute Mann denn? Ich kann das sehr schlecht einschätzen bei ihm. So 26 oder so wird er sein, oder?
19? Immer noch?
Er ist 26, wird im März 27. Ja, das ist so Beginn von Prime normalerweise. Also große Leistungssprünge sind, glaube ich, nicht mehr zu erwarten. Ich denke, er hat insofern die Luft nach oben, dass er seinen Dreier noch einen Tick besser treffen kann. Da hat er auch schon Schritte in die richtige Richtung gemacht. Aber zu Beginn seiner Karriere, 2020 zum Beispiel, hat er 40% seiner Dreier getroffen. Da sind wir jetzt bei knapp unter 38.
Prime Jason Tatum waren einfach so die 3 Monate vor dem Corona-Ende.
Ja. Höheres Volumen heutzutage, einfach ein bisschen mehr Pull-Ups und so, klar, also die zurückgehende Quote. Aber jetzt auch bei Olympia zum Beispiel. Ich habe bei Tatum ein bisschen das Gefühl, dass er nicht so richtig werfen will und wenn er wirft, dann nicht mehr so richtig trifft. Keine Ahnung, aber das ist jetzt vielleicht auch mehr ein Bauchgefühl als wirklich belegbar. Es gibt weiterhin Kritikpunkte an ihm, aber ich glaube, niedriger als jetzt hier ich 5, du 6, das wäre auch einfach unfair nach diesem Finals-Run, nach der Championship. Er gehört da schon auf jeden Fall oben mit rein.
Ja.
Ich gehe stark davon aus, dass wir beide Shai Gilgeous-Alexander an 4 haben.
Ja, da geht weder nach unten noch was nach oben irgendwas, in meinen Augen.
Wo hattest du ihn letztes Jahr? Ich hatte ihn auf 15 und damit ist er 11 Spots gestiegen bei mir, was natürlich schon ziemlich krass ist.
Ich hatte ihn auf 13.
Okay, ja, mach doch mal den Case. Was ist passiert letztes Jahr? Wir haben es alle miterlebt. Aber warum ist Shai Gilgeous-Alexander in unseren Augen inzwischen ein Top-5-Spieler und hat einen ziemlich großen Sprung in diesem Ranking hingelegt?
Weil er ein elitärer Driver und Rim-Attacker ist, der wann immer er will, gegen wen auch immer er will, zum Korb kommt. Hot Take, aber in meiner Meinung ist Shai Gilgeous-Alexander der beste Ballhändler der NBA, Stand heute.
Mhm.
Hatte ich auch einen sehr detaillierten und, wenn ich das mal so sagen darf, auch sehr guten Breakdown auch zugemacht, wo ich auch mal nur Kameraperspektiven benutzt habe aus Wiederholungen. Das war was anderes, dass ich dann wirklich, habe wirklich keine normalen Ingame-Kamera-Winkel genommen, sondern nur aus Wiederholungen, wo ich dann aus verschiedenen Winkeln das alles zusammengeschnitten habe, was ich immer für solche Ballhandling- und Move-Breakdowns sehr schön finde. In meinen Augen den tiefsten Bag, die meisten verschiedenen Moves aus dem Dribbling, als auch was Gathern angeht, Finishing angeht, unfassbar athletisch, wie gesagt, kommt klasse zum Korb, hat sich, wie auch immer er es gemacht hat, in den Playoffs auf einmal zu einem geisteskrank guten Midrange-Shooter entwickelt, also gerade so auch diese Dallas-Serie, wo auf einmal so gefühlt jeder Midranger drin war, was aber auch wichtig war, weil Dallas ja so gut den Korb beschützt hat, also auf einmal waren die ganzen Midrange-Würfe drin, was crazy ist und nochmal eine ganz andere Dimension, elitär darin Vorteile zu kreieren, kleinere Baustellen noch darin für seine Kollegen aufzulegen, aber ist jetzt auch keine Schwäche. Hocheffizient, also auch die Stats sprechen für ihn, ist aufgrund seiner vielen Steals ein leicht überbewerteter Defender, aber immer noch ein sehr guter, unfassbar Clutch, einfach so eine in der modernen NBA so ziemlich perfekte erste offensive Option, die dir einfach auch ein gewisses Level garantiert, was du offensiv einfach hast mit ihm als Nummer 1. Immer noch auch mit Room for Improvement. Deswegen, also hier habe ich gar nicht überlegt. Also er ist kein Top-3-Spieler, da ist dann auch die Lücke so Platz 3 und darüber hinaus zu groß. Aber ich habe auch nicht drüber nachgedacht, ihn irgendwie an 5 oder noch schlechter zu stellen. Deswegen Platz 4 für SGA. Den sollte er zumindest dieses Jahr haben und nächstes Jahr noch haben. Und dann wird er halt auf Platz 5 rücken. Aber niedriger geht es halt auch nicht für ihn langfristig.
Ich halte es gar nicht für wahnsinnig crazy, wenn man ihn jetzt schon in der Top 3 drin hätte. Also
wirklich?
Da wäre wahrscheinlich Giannis mein Wackelkandidat. Und der Case wäre wohl, dass wir jetzt Giannis einfach auch jetzt 2 Jahre in Folge nicht in den Playoffs gesehen haben. Dass er sneaky verletzungsanfällig geworden ist in diesen letzten Jahren. Das wäre wahrscheinlich der Case. Also ich würde nicht aus allen Wolken fallen, wenn ich Shai Gilgeous-Alexander vor Giannis nächstes Jahr auf der 3 habe. Ich glaube nicht, dass Jokic abfallen wird und ich glaube auch nicht, dass Luka abfallen wird, aber bei Giannis ist es so eine Mini-Sorge im Hinterkopf, die ich schon ein bisschen habe. Was auch der Grund ist, warum ich ihn auf 3 habe, um das schon mal zu spoilern.
Fragezeichen, ja, ich auch. Fragezeichen sein, weil wenn du wirklich so plain einfach die Frage stellst, hier ist dein Team from scratch fürs nächste Jahr. Der eine hat Jokic genommen, der andere hat Doncic genommen. nimmst du Giannis oder Shea? Boah, ich glaube, da muss noch viel passieren, dass ich dann sage, okay, ich verzichte freiwillig auf Giannis.
Ja, auf jeden Fall.
Dafür muss halt auch Shea es auch erst noch beweisen. Giannis hat es halt auch schon bewiesen. Und Shea, das waren jetzt seine ersten Playoffs. Das waren gute Playoffs, aber auch keine perfekten Playoffs. Die Serie gegen Dallas war gut, aber auch nicht perfekt. Dafür muss, glaube ich, Shea auch das auch mal noch gegen die wirklich elitären Defenses auf dem allerhöchsten Level auch mal für länger als zwei Playoff-Serien beweisen, dass ich ihn dann vor jemanden wie Giannis stelle. Aber klar, die Verletzungsanfälligkeit und das Alter von Giannis sind valide Punkte, die gegen ihn sprechen. Aber hast du jetzt in diesem Ranking dieses Jahr überlegt, wo du Shea einordnest?
Nein. Also für mich
Shea war
glaube
ich, so ziemlich der einfachste. Wahrscheinlich, ja.
Zu ranken. Also in der Top 3 habe ich tatsächlich auch nicht wirklich überlegen müssen.
Nein, gar nicht. Also Top
gespannt, aber ich vermute, wir haben es auch gleich. Aber ja, die 4 war dann, also wie gesagt, für mich sind, oder für uns in dem Fall, sind die Top 3 ein eigenes Tier. Und dann ist Shea quasi auch in seinem eigenen Tier an 4. Und dann geht's weiter bei mir mit Tatum, Embiid, Curry.
Ja.
Du hast gerade auch gesagt, du hast Giannis auf 3. Ich habe Giannis auch auf 3. Lass uns noch verheimlicht, wen wir auf 2 und 1 haben. Ja, Giannis Antetokounmpo, was will man groß zu ihm sagen? Du hast gerade gesagt, er hat es schon bewiesen. Er hat eine, und das ist vielen vielleicht gar nicht so richtig bewusst, er hat eine irre Saison gespielt in der Regular Season letztes Jahr. 30,4 Punkte, 11,5 Assists, 11,5 Rebounds, 6,5 Assists. Jeweils knapp mehr
einen
als...
Coach feuern lassen.
Jeweils knapp mehr als einen Steal und einen Block. Lass mich in die Effizienzstatistiken noch gucken. 126er Offensivrating, 65% True Shooting, defensiv einen sehr, sehr starken Job gemacht. Hat die Bucks ja wirklich gecarried in einer ersten Saison an der Seite von Damian Lillard, die noch nicht so lief, wie man sich das erwünscht hatte. Da gehe ich von aus, dass die Synergie zwischen den beiden besser werden wird jetzt in der kommenden Saison, weswegen ich ziemlich optimistisch bin, was die Bucks angeht. Aber also wirklich individuell an ihm ist überhaupt nichts zu rütteln, außer dass er halt leider verletzt war. Gegen Ende der Saison, hat sich relativ kurz vor Saisonende verletzt und hat dann letztendlich, es war immer in der Schwebe, ja, kommt er zurück, kommt er nicht zurück. Letztendlich hat er die komplette Serie gegen Indiana, in der ja dann auch Schluss war für die Bucks in der ersten Runde, hat er komplett verpasst. Das ist sehr schade, aber das kann man ihm natürlich auch nur zu einem gewissen Teil ankreiden. Ich habe ihn von Platz 2 auf Platz 3 runtergeschoben, weil ein anderer Spieler, der jetzt halt einfach einen Finals-Run hingelegt hat, sich an ihm vorbeigedrückt hat. Das ist aber weniger eine Kritik an Giannis als... ein Lob für diesen anderen Spieler. Das ist natürlich Luka Doncic, ohne dass ich jetzt verrate, ob ich ihn an 2 oder an 1 habe. Aber er hat sich auf jeden Fall an Giannis vorbeigeschoben in meinem Ranking. Bei dir ja offensichtlich auch. Ja, aber was will man denn Giannis großartig ankreiden nach der Saison? Außer, wie gesagt, vielleicht die Mini-Sorge, dass er sich jetzt, er geht auf die 30 zu, dass er sich zu einem verletzungsanfälligeren Spieler entwickelt. Aber auch da haben wir, glaube ich, Stand jetzt nicht wirklich einen großen Grund, das anzunehmen. Ich erinnere mich an die Championship-Saison. Das ist jetzt zwar schon 3 Jahre her, aber ist jetzt halt auch nur 3 Jahre her. Da war sein Knie in jegliche Richtungen verdreht gegen die Hawks und 3 Wochen später hat er 50 gedroppt in einem Finals-Game. Also ich glaube, wir haben auch in Sachen Durability keinen großen Grund, den Greek Freak hier irgendwie anzuzweifeln. Vom Olymp zu stoßen.
Ja.
Fuck, das hätte mir direkt einfallen sollen. Naja.
Ja, gar keine Kritik an Giannis, aber Luca hat auch einfach in der letzten Saison, in der er auch dann Scoring Champ war, beste Saison seiner Karriere gespielt hat, den nächsten Schritt gemacht hat, auch am offensiven Ende, was auch verrückt ist, das so zu sagen bei jemandem wie Doncic, und dann halt auch in den Playoffs jetzt entsprechend dann den Erfolg auch geholt hat, als Western Conference Champ, angeschlagen, wohlgemerkt. Ja, Doncic hier an 2 hatte die Chance in meinen Augen an 1 am Ende zu landen, also Jokic Platz 1 lange nicht so gefestigt wie im Ranking vor 12 Monaten, in dem, was wir letztes Jahr gemacht haben, hat er auch das in dem Video zu den Playoffs hin gemacht, dass einfach seit Ende von Prime LeBron ist der erste Platz hier in diesem Ranking als bester Spieler der Welt, ist halt nie so richtig sicher gewesen, halt wirklich saisonabhängig, du kannst den Case machen für Kawhi in 2019, dann nochmal LeBron in 2020, Giannis 21, Curry 22, Jokic 23 und dann 24 halt, wer auch immer. Luka hätte, glaube ich, die Chance gehabt, wenn die Mavericks Meister geworden wären und Doncic der mit Abstand beste Spieler in dieser Serie gewesen wäre als Champion. Er war der beste Spieler dieser Serie, aber halt A, hat er keine perfekte Serie gespielt und B, haben sie halt auch verloren. Es hätte ein Szenario gegeben, in dem hier Doncic auf 1 gelandet wäre, aber Jokic hat ja trotzdem klasse gespielt in den Playoffs, auch wenn sein Team verloren hat. Und er hat auch bei den Olympischen Spielen herausragend gespielt, war in meinen Augen auch der beste Spieler von allen bei Olympia. Deswegen hat das jetzt nicht gereicht. Er hat nicht schlecht genug gespielt und Doncic hat auch nicht ganz gut genug gespielt, um das zu switchen. Aber Luka war gut genug, um ihn hier auf Platz 2 zu stellen. Wir müssen jetzt hier keine Analyse machen, warum Luka unfassbar gut ist. Sollten, glaube ich, alle wissen. Weiß nicht, hast du irgendwelche Worte zu Luka, irgendwas zu sagen? Ich habe jetzt ja eigentlich nicht groß was zu sagen über Doncic, oder?
Nee, aber bei mir ist ja jetzt noch offen, ob ich ihn vielleicht auf 1 geschoben habe. Und ich gehe stark davon aus, dass die verehrten Hörerinnen und Hörer gespannt wie Flitzebögen. Nein, ich habe Jokic natürlich an 1. Ähnliche Argumentation. Luka hat einen sehr, sehr guten Case geliefert, sich vielleicht sogar diesen Thron zu krallen. Aber und hätte er den Titel gewonnen und vielleicht so ein Müh besser performt in den Playoffs oder fitter gewesen oder was auch immer, vielleicht wäre es dann sogar so weit gewesen. Aber dafür war das, was Jokic gezeigt hat, auf einem individuellen Level. Klar, die Nuggets hatten eine enttäuschende Saison mit dem Aus gegen die Wolves. Aber Jokic, 26,4, 12,4, 9 Assists, hat ein locker-flockiges 131er Offensivrating aufgelegt in der Regular Season, hat 65% True-Shooting aufgelegt, was beides halt nochmal ein deutlicher Schritt über Luka ist. Ja, auch in den Playoffs, in diesen, wie viele Playoff-Spiele hat er gemacht? 7 gegen die Wolves und davor, wie viel waren es gegen die Lakers? 4 oder 5?
5.
Und auch da 126 Offensivrating. Ja, also du kannst halt den Joker zu wenig. Ich fand, das hast du gerade gut formuliert. Luka hat vielleicht nicht ganz gut genug gespielt, um hochzurutschen. Und Jokic hat nicht schlecht genug gespielt, um runterzurutschen. Vor allem, was die individuellen Leistungen angeht. So, dass ein Jamal Murray in den Playoffs weitestgehend abgetaucht ist, dass sie 2 wichtige Rotationsspieler verloren hatten und jetzt einen weiteren verloren haben in KCP. Dessen Signing für die Magic du eher overrated fandest. Auch hier nochmal ein ganz kleiner Teaser auf unsere erste Supporter-Folge. patreon.com/doublestepback. Ja, es ist schon auch durchaus möglich, dass Jokic sich, also wenn kein Bounceback kommt von Murray, dann sind die Nuggets ganz klar nicht der Favorit im Westen, in meinen Augen. Und das tut dann natürlich.
Wer gewinnt denn in deinen Augen den Westen? Das tippst du.
Jetzt pass auf, ich möchte da jetzt aus dem Bauch raus. Ich habe meine Gut Next Redaktionstipps abgegeben Ende letzter Woche. Und da habe ich mich natürlich auch für einen Finalisten entscheiden müssen. Und den möchte ich jetzt hier entsprechend nicht, dass ich da jetzt aus Versehen was anderes sage. Ich glaube, was die Regular Season angeht, sind ganz klar die Thunder der Favorit auf den Number One Seed. Und ich habe mich tatsächlich auch in den Playoffs. Nee, habe ich nicht. Habe mich nicht so durchgerungen. Ich habe auf eine Finals-Begegnung zwischen den Boston Celtics und den Dallas Mavericks getippt. Ich tippe auf ein Rematch in den Finals.
Ah, okay.
Was sagt dein Bauch gerade? Wer gewinnt den Westen?
Irgendwo musste ich das doch auch neulich mal angeben. Nee, also ich schreibe ja nicht mehr für das Gut Next Magazine. Ich schreibe ja ab kommenden Monat für die Basket schon einen Artikel schreiben dürfen zum Ende der letzten Saison hin und bekomme actually meine eigene Kolumne in der Basket. Das ist vielleicht hier mal kurz die Chance genutzt, um das bekannt zu geben. Der Name Under the Microscope, wo ich dann wirklich jeden Monat über ein Thema detailliert schreiben werde in Form einer Kolumne auf 4 Seiten in der Basket mit dazu verknüpften Video hier auf meinem Kanal.
Was eine sehr, sehr, sehr nice.
Feine Sache ist, genau. Die Basket hat aber nicht solche Redaktionstipps. Ich überlege gerade, ich hatte es auf YouTube, genau, ich habe ja mein jährliches Video gemacht zur General Manager Umfrage, wo ich meine Tipps selber gegeben habe und da war auch Finals Begegnung mit dabei und da habe ich auf OKC gegen Boston getippt. Also ich denke, dass die Thunder sowohl in der Regular Season als auch in den Playoffs den Westen gewinnen werden. Hauptdünn vor Dallas. Ich denke, die Top 4 im Westen ist relativ deutlich, also OKC, Dallas, Minnesota und Denver. Wir haben, glaube ich, eine relativ klare Top 4 und dann den Rest. Aber ich sehe die Thunder vorne. Klar. Aber es würde mich absolut auch nicht wundern, wenn Dallas das macht. Also Dallas oder die Thunder. Zwischen den beiden habe ich mich entschieden.
Ja, sehe ich. Fair. Lass uns irgendwann vielleicht, also irgendwann in den nächsten Wochen auf jeden Fall auch mal unsere Awards-Tipps durchsprechen. Sei es als extra Folge oder als Segment oder wie auch immer. Vielleicht sogar als Supporter-Folge. Wer weiß.
Ja.
Dann lass uns doch ganz kurz jetzt die Top 10 nochmal recappen. Wir haben beide übereinstimmend an 1 Nikola Jokic, an 2 Luka Doncic, an 3 Giannis Antetokounmpo, an 4 Shai Gilgeous-Alexander. Du hast Joel Embiid an 5 und Jason Tatum an 6. Ich habe das andersrum. Wir haben beide Steph Curry an 7. Und ab jetzt sage ich nur noch mein Ranking, sonst bricht es wieder durcheinander. Ich habe an 8 Victor Wembanyama, an 9 Devin Booker, an 10 Anthony Davis. Und ich würde jetzt hier Anthony Edwards an 11 und LeBron an 12 noch mit reinnehmen in diese Auflistung, weil das dann für mich basically der Top-10-Kandidatenkreis war. Und Edwards und LeBron es am Ende ganz knapp nicht geschafft haben. Wie sah es bei dir jetzt aus ab Platz 8?
Ja, Edwards auf 8, Wemby auf 9, LeBron auf 10 und dann Durant 11, Brunson 12 und deine beiden Top-10-Spieler Booker und Davis habe ich auf 13 und 14 in dieser Reihenfolge.
Alright, alright, alright. Dann haben wir es geschafft. Diese Übung, unser großes Top-20-Spieler-Ranking, aufgeteilt in zwei Teile, erneut zu stemmen. Das hat mal wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir hatten hinten raus jetzt wenig Abweichungen, wenig Diskussionsstoff, aber ich glaube, das war so zu erwarten. Wir hatten die eine oder andere Diskussion in den Plätzen davor. Ich glaube, das war doch mal wieder eine runde Sache, würde ich jetzt einfach mal so selbstbewusst behaupten. Mhm. Ich hoffe, euch zu Hause geht das ebenso. Und bevor du jetzt gleich noch eine Trivia-Frage dabei hast, erneut der Hinweis. Leute, erstens vielen Dank. Zweitens, folgt uns auf Instagram, @DoubleStepBackPodcast. Folgt uns, beziehungsweise supportet uns auf Patreon, patreon.com/DoubleStepBack. Vielen Dank an alle, die das jetzt schon getan haben. Da erwartet euch wirklich, wirklich cooler Stuff, was Bonus-Content und Supporter-Benefits angeht. Ja, dann bleibt jetzt nur noch die Trivia.
Bleibt jetzt nur noch die Trivia-Frage. Eine coole. Wir haben sehr ausführlich über ihn geredet heute, über Victor Wembanyama. Und jener besagter Victor Wembanyama hat 128 Dreier getroffen in seiner Rookie-Season. Aha. Kannst du die anderen beiden Rookies nennen, 7 feet or taller, die mehr Dreier in ihrem Rookie getroffen haben? Also Spieler, die, ich meine, Wembanyama ist da nochmal ein Extrem mit seinen 7'4". Wir suchen Spieler, die 7 foot oder größer sind, die in ihrem Rookie-Jahr mehr als 128 Dreier getroffen haben. 2 sind es an der Zahl, die möchte ich jetzt von dir genannt bekommen. Größe laut BK Ref, aber das sollte einigermaßen machbar sein.
Es sollte einigermaßen machbar sein. Ich denke mal modern, gerade was die Rookie-Season angeht, also so Kandidaten wie Dirk sind hier, glaube ich, einfach nicht drin. Ich meine, ist Towns 7 foot?
Ja.
Aber ich würde fast schon sagen, er ist da nicht mit drin, ne? Ich glaube, Towns ist...
Nicht mal knapp. Was denkst du, wie viele Dreier hat Karl Anthony Towns getroffen in seiner Rookie-Saison 2015-16?
Wie viel waren es bei Wemby? 128?
Und Towns hat alle 82 Spiele gespielt und gestartet.
Boah, wow. Wahrscheinlich wenig, wenn du so fragst. Keine Ahnung. 45?
30. 30 von 88. Nicht viele Dreier genommen in seiner Rookie-Season.
Ja, sieht so aus. Ich sehe auch gerade, Towns hat letztes Jahr auch nur 136 Dreier getroffen. Also in seiner Age 28 All-Star-Season war er trotzdem nur knapp über Wemby. Und der will der beste Shooting Big Man aller Zeiten sein. Lächerlich. ja, was sind denn? Markkanen vielleicht?
Genau, Larry Markkanen auf Platz 1 in seiner 2017-18er Rookie-Season. In nur 68 Spielen traf er 145 Dreier, 145 von 401.
Ja, okay. Ich hatte im Hinterkopf, dass er da generell weit oben mit dabei ist, was meiste Dreier in der Rookie-Season angeht. Und dann war ja die Frage, ob er 7-Footer ist oder nicht.
Ja.
Und der zweite, na, wahrscheinlich wird es Chet sein, oder?
Oh, yes. Chet Holmgren, ein Dreier mehr getroffen als Wemby, 129 in all seinen 82 Spielen getroffen. Damit ist Wemby auf Platz 3. Auf Platz 5 haben wir jemanden wie Kristaps Porzingis, auf Platz 6 Frank Kaminski, auf Platz 7 ist Alexi Pokuševski, Joel Embiid auf 10, Dragon Bender
Frank
auf 11.
Kaminski.
Das sind
Alter.
So ein paar
Frank
Namen.
Frank Kaminski ist ein Deep Cut, den ich nicht habe kommen sehen bei unserer Top-10-Diskussion.
Ja, aber gut gemacht. Sehr, 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 sehr gut gemacht.
Dankeschön,
beide
Dankeschön.
Richtig.
Ja, Markkanen, wie gesagt, Markkanen hatte ich im Hinterkopf und Chat war dann zwar logisch, aber weiß nicht, hätte man vielleicht auch nicht unbedingt, bin ich unbedingt drauf gekommen. Aber da ich ihn ja auch auf Platz 30 in meinem Top-30-Ranking hatte, das wäre ja jetzt, das wäre schlimm gewesen, hätte ich nicht an den guten Herrn Holmgren gedacht. Liebe Leute, erneut vielen, vielen Dank auch heute wieder fürs Einschalten und wir hören uns nächste Woche wieder in alter Frische. Bis dahin, vielen, vielen Dank. Wollen wir schon mal teasern? Wir wissen schon, was wir nächste Woche vorhaben.
Na gerne, mach.
Die besten jungen Kerne, über die werden wir sprechen in unserer Folge nächste Woche. Da dürft ihr gespannt sein. Ich glaube, die Parameter, was als jung gilt und was nicht, die Altersgrenze, das müssen wir noch festlegen. Aber wir werden über die besten jungen Kerne sprechen. Also etwas, das sicherlich auch sich lohnen wird. So hoffen wir doch. Leute, vielen, vielen Dank, wie immer, fürs Einschalten. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Hallo liebe Hundefreunde, in der aktuellen Ausgabe von Iswas Dog erzählt uns Lisa, wie sie Raketenwissenschaft nutzen konnte, um ihren Pflegehund Mia auf ihr neues für immer Zuhause vorbereiten zu können. Was sich genau dahinter verbirgt, erfahrt ihr überall, wo es Podcasts gibt und natürlich bekommt ihr auch wieder viele gute Tipps von unserer Hundeexpertin Melanie Lippisch. Wir hören uns also bei
Iswas Dog. Ein Herrchen möchte lernen, seinen Hund besser zu verstehen. Mit Malte Asmus.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.